Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Es war ein diplomatischer Eklat, der seinesgleichen sucht. Der Bundespräsident wollte nach Kiew reisen, um seine Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen den russischen Aggressor kundzutun, und ihm wurde kundgetan, dass er nicht willkommen sei. Klar, Deutschland tut nicht alles, was die Regierung in Kiew fordert, aber Deutschland unterstützt das Land massiv gegen Russland, und Steinmeier hat öffentlich bekundet, dass er manches an seiner Russlandpolitik vergangener Jahre kritisch sieht. Aber Steinmeier macht auch deutlich, dass für ihn die Russen nicht Deutschlands Feinde sind. Der ukrainische Umgang mit dem Bundespräsidenten ist ein Anlass, auch einmal auf die problematischen Seiten des ukrainischen Nationalismus zu blicken. Was nichts daran ändert, dass Putins Krieg gegen die Ukraine ein barbarisches Verbrechen ist. Martin Sander berichtet über einen Kult, der um einen ukrainischen Kämpfer gemacht wurde und wird, den Bandera-Kult.
Das Ende kam plötzlich, aber nicht unerwartet. Am 15. Oktober 1959 tötete ein sowjetukrainischer KGB-Agent den Anführer der Organisation ukrainischer Nationalisten Stepan Bandera. Eine Giftpistole vor seiner Münchner Wohnung wurde Bandera zum Verhängnis. Der Ukrainer Bandera hatte nach dem Zweiten Weltkrieg in München sein Exil bezogen. In München zog er vor allem publizistisch gegen die Versklavung der Ukraine durch die Sowjetunion zu Felde. Unterstützung fand er bei diversen westlichen Nachrichtendiensten. Die Sowjets hatten Bandera in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Bis heute wird Stepan Bandera in Teilen der Ukraine als Held verehrt, vor allem wegen seines Kampfes gegen die Sowjetherrschaft in seiner Heimat. Doch das war nur ein Teil seiner politischen Agenda.
Man kann ihn sowohl als radikalen Nationalisten als auch als Faschisten bezeichnen.
Der in Berlin lebende Historiker Grzegorz Rosolinski-Liebe hat eine Bandera-Biografie verfasst. Das Buch liegt bereits auf Englisch, Polnisch, Russisch und Ukrainisch vor, nicht jedoch auf Deutsch.
Er wurde von den faschistischen europäischen Diskursen geprägt. Offiziell haben aber ukrainische Nationalisten den Namen Faschismus nicht benutzt. Aber die inneren Diskurse und auch die Kontakte zu Mussolini, zu Hitler-Deutschland, die machen klar, dass die UN den transnationalen Faschismus rezipiert hat, zuerst aus Italien und dann aus Deutschland, und ihren eigenen ukrainischen Faschismus erfunden hat.
Stepan Bandera wurde als Sohn eines griechisch-katholischen Priesters 1909 in Stary Uchriniw geboren, südlich von Lemberg. Der heutige Westteil der Ukraine gehörte damals vor dem Ersten Weltkrieg zur Habsburger Monarchie. Danach kam er zu Polen. 1939 besetzten die Sowjets die Westukraine. Nach 3 Jahren deutscher Besatzung schlugen sie das Territorium dauerhaft der Sowjetukraine zu. Bandera stieg in den 30er Jahren in den engeren Führungszirkel der OUN auf, der Organisation ukrainischer Nationalisten. 1934 verurteilte ihn ein polnisches Gericht für seine Beteiligung an einem Attentat auf den polnischen Innenminister zum Tode. Die Strafe wurde in Haft umgewandelt. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kam Bandera frei. 1940 spaltete sich die OUN. Bandera stand nun an der Spitze der radikal-nationalistischen und antisemitischen OUNB, B wie Bandera-Leute. Deren untere Ränge beteiligten sich an der Ermordung von bis zu 800.000 Juden durch die Deutschen in der Westukraine. Dass Bandera politisch dafür verantwortlich zeichnete, streiten seine Verehrer bis heute ab.
Die Beteiligung an den Massakern an den Juden ist relativ schwierig nachzuweisen, weil er daran direkt nicht beteiligt war, sondern eigentlich nur als einer der Schöpfer der Ideologie, die dann dazu geführt hat.
Sagt der Hamburger Historiker und Ukraine-Spezialist Frank Kolczewski. Wenige Tage nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion proklamierte Banderas OUNB am 30. Juni 1941 in Lemberg einen unabhängigen ukrainischen Staat an der Seite Hitler-Deutschlands. Doch den Nationalsozialisten passte das nicht. Sie bevorzugten ihr eigenes Besatzungsregiment. So nahmen sie Bandera im KZ Sachsenhausen bei Berlin in Ehrenhaft. Die OUN mit ihren beiden Flügeln und weitere ukrainische Gruppen kämpften währenddessen in der Vielvölkerregion der westlichen Ukraine weiter für einen ethnisch reinen ukrainischen Staat.
Sie wollten teilweise vertreiben, teilweise ermorden, die drei Gruppen, Juden, Polen und Russen, das waren die Hauptfeinde der OUN.
Banderas Kämpfer verübten Massaker an den polnischen Bewohnern der Westukraine, in Ostgalizien und im nordöstlich angrenzenden Wolynien. 1943-44 metzelten sie bis zu 100.000 Zivilisten nieder. Zunehmend gingen sie auch gegen die Deutschen vor. Seit Kriegsende konzentrierten sie sich auf den Widerstand gegen die Sowjetherrschaft.
Als man gemerkt hat, dass Deutschland den Krieg nicht gewinnen wird und als man sich umstellen wollte, hat man sich vom Faschismus äußerlich verabschiedet. Das wichtigste Ziel für diese Änderung war der Wunsch, mit den USA, mit den Alliierten zusammenzuarbeiten gegen die Sowjetunion.
Nach dem Krieg, als Bandera in Westdeutschland lebte, kämpften seine Partisanen bis in die 50er Jahre für eine unabhängige Ukraine. Dagegen gingen sowjetische Militärs und Geheimdienstler mit brutaler Gewalt vor. 150.000 Westukrainer fielen diesem Terror zum Opfer. Über 200.000 wurden ins Innere der Sowjetunion deportiert. Die sowjetischen Verbrechen trugen zu einem geheimen Helden- und Opferkult um Bandera bei. Nach der Unabhängigkeit der Ukraine 1991 verehrte man den Anführer der OUN in der Westukraine ganz öffentlich. Inzwischen gibt es dort 4 Bandera-Museen, zahlreiche Denkmäler und zahllose Bandera-Straßen. In der Zeit des Maidans 2013-14 griff die Verehrung auch auf Kiew über. Wladimir Putin schlachtete das für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine propagandistisch aus. Damit verdrehte er die Tatsachen, sagt Frank Golczewski.
Der Bandera-Kult, auch die ganze nationalistische Ausrichtung, ist in den letzten Jahren marginalisiert worden. Sie war um 2013-14 relativ stark auch im Parlament vertreten und inzwischen ist sie im Parlament praktisch nicht mehr vertreten.
Prominente Freunde dieses Kults gibt es weiterhin, zum Beispiel den Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrei Melnik.
Man kann ohne weiteres sagen, dass Herr Melnik auch einige Elemente der Ideologie der Organisation ukrainischer Nationalisten aufgenommen und umgesetzt hat. Und dazu gehört der absolute Russenhass. In der Perspektive werden die Russen als Hauptfeinde, Erbfeinde der Ukraine aufgefasst.
Melnik ist bekannt geworden, weil er sehr entschieden ukrainische Interessen in Deutschland vertritt. Kürzlich sorgte er für Aufmerksamkeit, weil er in einem Akt öffentlicher Empörung die Einladung des Bundespräsidenten zu einem Solidaritätskonzert für die Ukraine ablehnte. Mit der Begründung, dort würden Künstler russischer Herkunft auftreten. Die Auftretenden gehörten allerdings zu denen, die den russischen Angriffskrieg verurteilen.